Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Wer fastet, schreibt bessere Noten. Warum? Das fragen wir am Vortag des morgen beginnenden Ramadan. Abitur oder Berufsausbildung? Wer sich nicht entscheiden kann, macht beides parallel. Wir stellen Projekte aus Sachsen und Bayern vor. Bessere Arbeitsbedingungen und Perspektiven, das wünschen sich die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Unter dem Hashtag Hanna entbrannte im Sommer 2021 eine Debatte um prekäre Arbeitsbedingungen. Jetzt endlich will das Bundesbildungsministerium ran an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Es soll reformiert werden, doch der erste Vorstoß sorgte am Wochenende für großen Unmut. Handwerklich schlecht gemacht. Was sagt die Hochschulrektorenkonferenz? Gleich mehr dazu. Waren am vergangenen Freitag die Eckpunkte des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes raus. Da gab es eine in der Wissenschaft selten so einheitliche Ablehnung der Vorschläge aus der Politik. Professoren und Professorinnen starteten die Initiative Profs für Hanna. Am Wochenende kochten die Proteste so hoch, dass das Bundesbildungsministerium am Sonntagabend twitterte, die Eckpunkte müssten zurück in die Montagehalle. Im Netz wird fleißig weiter debattiert von Studierenden, von Postdocs, von Professoren. Gestern Nachmittag nun hat der Senat der Hochschulrektorenkonferenz Stellung bezogen. Und wir wollen darüber reden mit Peter André Alt, dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Alt, welche Kritikpunkte sieht der Senat?
Als erstes sehen wir die zu knappe Befristung. Befristung ist notwendig, weil Qualifikationen erforderlich sind, ehe eine Professur bekleidet werden kann. Die erste Qualifikation ist die Promotion, die zweite dann in der Postdoc-Phase, in vielen Fächern die Habilitation oder vergleichbare Leistungen. Das alles kann man aber nicht innerhalb kürzester Zeit entwickeln, sondern Qualifikationen in der Wissenschaft kosten Zeit. Empirische Arbeit, experimentelle Arbeit, theoretische Arbeit verlangt, dass über viele Jahre hinweg das Fach genau unter die Lupe genommen wird, dass Fertigkeiten erworben werden. Das geht nur, wenn der Zeitraum, in dem das geschieht, hinreichend atmend und weiträumig ist. Für die Promotion sind es maximal 6 Jahre, 3 Jahre dann aber nur noch für die Postdoc-Phase. Das halten wir definitiv für zu wenig. Wer promoviert ist, überschaut das Fach noch nicht in ganzer Breite. Der ist hochspezialisiert oder die. Und am Ende brauchen wir dann aber noch eine weitere Qualifizierungsphase, die mehr zusätzliche Fachgebiete den betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erschließt. Erst dann kann eine Berufung auf eine Professur erfolgen. Deswegen brauchen wir nicht 3 Jahre, sondern mindestens 4 Jahre. Wir haben ja eine 10-Jahres-Regelung vorgeschlagen.
Welche Gefahren ergeben sich aus genau diesen zu kurzen Befristungen, wie die Hochschulrektorenkonferenz es sieht?
Die Idee dieser Kurzbefristung ist ja, so schnell wie möglich in die Dauerbeschäftigung. Aber wir müssen eins klarstellen, dieses Gesetz schafft ja keine zusätzlichen Stellen. Es schafft nicht die Mittel, die nötig sind, um zusätzliche Dauerstellen in den Hochschulen zu etablieren. Und deswegen ist es zu kurz gedacht zu sagen, wir fassen einfach den Zeitraum für die Qualifizierung knapper und dann wird schon die Dauerstelle folgen. Das ist ja Unsinn. Das kann nicht so passieren. Was wir zunächst regeln müssen durch das Gesetz, gute, auskömmliche Qualifizierungszeiten. Sonst, und das ist die große Gefahr, die der Senat der Hochschulrektorenkonferenz sah in seiner gestrigen Sitzung, sonst verlieren wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland, sonst verlieren wir die Besten.
Im Ausland gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel im englischsprachigen Raum. Dort gibt es sehr viel mehr Stellen, auch gerade Professorenstellen. Muss sich Deutschland da grundsätzlich in der Wissenschaftslandschaft anders aufstellen?
Nehmen wir mal England, das wird gern als Beispiel genannt. In England gibt es mehr Dauerstellen in dem Bereich, den wir den Mittelbau nennen, unterhalb der Professur. Das sind Stellen, die heißen dann Lecturer und Reader, die sind unbefristet. Und die Menschen, die diese Stellen bekleiden, erhalten dann im Laufe der Zeit irgendwann auch einen Professorentitel. Richtige, in Anführungszeichen, Professuren mit allen Privilegien der Professur, also auch allen Freiräumen beziehungsweise auch der Berechtigung, große Projekte zu leiten, gibt es ganz wenige. Viel, viel weniger als in Deutschland. Deutschland. Wir haben in Deutschland eine sehr breite Zahl von Professuren, 49.000. In den letzten Jahren sind 6.000 dazugekommen, aber deutlich weniger Dauerstellen unterhalb der Professur. Unser Problem ist also, wir haben einen Flaschenhals. Danach wird es dann oftmals besser. Aber gerade in der Mittelbauphase gibt es zu wenig Stellen. Das ist ein gewisses Problem. Aber wir haben nicht unbedingt ein System, das wir als schlechter bezeichnen können gegenüber England, sondern wir haben ein anderes System.
Was also ist zu tun? Denn offenbar scheinen ja die Eckpunkte des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes von der Politik bislang schlecht gemacht.
Also die ganze Aufregung ist natürlich auch entstanden dadurch, dass zu hohe Erwartungen geschürt wurden. Das Gesetz kann eben, ich sage es noch einmal, nicht dafür Sorge tragen, dass wir mehr Dauerstellen bekommen. Das Gesetz kann nur eine atmende Regelung für die Qualifikationsphasen 1 und 2 schaffen. Die muss so großzügig und so flexibel wie möglich sein. Und das Entscheidende ist, die Hochschulen brauchen neue Stellentypen, um mehr Planbarkeit zu ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Tenure-Track-Professuren. Das sind befristete Professuren für junge Wissenschaftler und Wissenschaftler mit der Dauer von 6 Jahren. Wenn danach bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, in Forschung und Lehre gute Leistungen erbracht worden sind, folgt die Berufung auf eine Dauerprofessur. Mit solchen Professuren können wir mehr Planbarkeit schaffen und die werden auch in wachsender Zahl an deutschen Hochschulen eingerichtet. Viele Hochschulen haben bereits 50% ihrer Berufungsverfahren über diese Tenure-Track-Professuren eingeleitet und das ist der richtige Weg.
Welche Punkte müssen jetzt erfüllt werden, auch von der Politik, damit wir in einigen Jahren sagen können, die ganze Aufregung jetzt war der Startpunkt für eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftslandschaft?
Die einzelnen Bundesländer, die ja zuständig sind für die Hochschulen, müssen Sorge dafür tragen, dass die Etablierung dieser Tenure-Track-Professuren in großem Umfang geschieht, damit wir in, sagen wir mal, 10 Jahren das gesamte Berufungssystem so umgebaut haben, dass ausschließlich über Tenure-Track berufen wird. Das ermöglicht es jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, im Alter von 35 Jahren auf eine Position zu kommen, die eine ganz klare Perspektive auf Entfristung bietet und damit genau die Planbarkeit ermöglicht, von der immer alle sprechen und die auch gerade die junge Generation zu Recht erwartet.
Und auf der Ebene darunter, also diejenigen, die promovieren zum Beispiel, da ist es keine Problematik, dass die Befristungen so kurz jetzt gefasst werden sollen?
Also ich sehe diese Problematik nicht, ehrlich gesagt. Das Entscheidende ist, dass das Gesetz festlegt, die Promotionszeit kann bis zu 6 Jahren dauern. Der Erstvertrag nach dem Entwurf jetzt läuft sie auf 3 Jahre. Da haben viele gesagt, 4 Jahre wäre besser. Das ist etwas, was aber die Hochschulen machen können und was auch viele tun, weil einfach in vielen gerade experimentellen Fächern die Promotionszeiten 4 Jahre und mehr betragen, werden die Erstverträge auch auf 4 Jahre abgeschlossen. Die 3 Jahre sind der Mindeststandard, das ist die Minimalstufe, die mindestens gegeben sein muss bei Erstverträgen.
Das heißt also, gefordert sind zum einen die Hochschulen selber, da ein bisschen genauer hinzugucken, was sie machen, dann die Bundesländer und was macht der Bund?
Der Bund soll sich darauf beschränken, den Rahmen festzulegen und den so vernünftig zu gestalten, dass ein hohes Maß an Flexibilität besteht, dass genügend Zeit für 2 Qualifizierungsphasen existiert und alles andere müssen die Länder umsetzen und die Hochschulen dann eben auch in der Umstellung auf eine neue Berufungskultur durch die Tenure-Track-Professuren.
Sagt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter André Alt. Die Diskussion um die prekären Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler in Deutschland geht weiter. Am Freitag ist eine Demonstration vor dem Bundesbildungsministerium geplant und wir werden am Samstag bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr ausführlich draufschauen in unserer Diskussionssendung, an der auch Sie sich als Hörerinnen und Hörer beteiligen können. zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken dürfen, das klingt nach harter Schule und ist es auch. Seit Jahren wird deshalb immer wieder zu Beginn des Ramadan, das ist für Milliarden Muslime und Muslime der Fastenmonat, darüber spekuliert, wie leistungsfähig Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit sind. Wir wollen am Vortag des morgen beginnenden Ramadan nicht spekulieren, sondern schauen uns eine Studie von Bildungsökonomen aus Köln, Konstanz und Bern an. Die kommt nämlich zu einem überraschenden Ergebnis. Thomas Wagner hat sie gelesen und hat muslimische Schüler nach ihren Erfahrungen gefragt.
Der Ramadan, da werden wir alle fasten. Und ja, ich freue mich schon eigentlich. Und wir machen Zeit für unser Gott.
Das ist eine schöne Zeit, weil es kommt einmal im Jahr. Da ist halt das Familiengefühl halt sehr stark.
Wir stehen halt morgens bevor dem Sonnenaufgang auf und essen da, trinken viel wie möglich und ziehen es dann halt bis abends durch.
Gymnasium Überlingen am Bodensee, ein kleiner Seminarraum. Emre Erdogan, Anjed Asele und Yassin Benassin, drei junge Muslime aus der Türkei, aus Syrien und Tunesien, sind zusammengekommen, um über den muslimischen Monat Ramadan zu sprechen. Fasten von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Als Schüler ist das nicht immer ganz einfach, sagt Emre Erdogan, vor allem dann, wenn Klausuren anstehen.
Wir schreiben am Freitag auch Mathe, also diese Woche. Und da ist ja schon Ramadan, aber das sind dann fünfte und sechste Stunde. Das heißt, es ist recht bisschen später. Und ich glaube, da wird schon schwierig für uns sein, weil da werden wir auch ziemlich Hunger und Durst und so haben.
Allerdings zeigen die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, Fasten im Ramadan kann auch zu Höchstleistungen führen. So die Erfahrung des Elfklässlers Yassin Benhassin.
Bei mir war es halt bis jetzt so immer, dass ich halt während Ramadan bessere Noten geschrieben habe als davor. Und ich finde, da ist man halt mehr konzentriert.
Amjad Azaleh sitzt daneben, nickt zustimmend.
Also ich glaube, ich kann mich halt nur an letztes Jahr Mathearbeit erinnern und da hatte ich halt eine glatte 1. Ich habe halt ein bisschen gelernt und da habe ich halt gefastet. Dann kam die Arbeit zurück und dann war es halt eine 1 und da habe ich mich halt schon gefreut.
Tagsüber nichts essen, nichts trinken und trotzdem gute Noten schreiben, bessere Noten sogar als sonst, mag Zufall sein bei den Schülern am Gymnasium Überlingen, liegt aber im Trend einer unlängst veröffentlichten Studie, bei der sich Forscher der Universitäten Konstanz, Köln und Bern zusammengetan und sich die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in muslimisch geprägten Ländern fernab von Deutschland angesehen haben. Sie
finden eine interessante Korrelation, die wir so auch nicht erwartet haben, die zeigt, dass je intensiver der letzte Ramadan war, desto besser schneiden die Schüler in diesen Ländern, die eine muslimische Bevölkerungsmehrheit haben, ab.
Erklärt Professor Guido Schwert von der Uni Konstanz, Mitautor der Studie. Je intensiver der Ramadan erlebt wird, desto besser die Schulleistungen. Um diesen Zusammenhang zu belegen, haben sich die beteiligten Wissenschaftler auf der Datenbasis der TIMSS und der PISA-Studie die Schulnoten in unterschiedlichen muslimischen Ländern angesehen und dabei auch die unterschiedlich langen Zeiträume zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang mitbedacht. Das überraschende Ergebnis: Die Schulleistungen fallen besser aus, je länger die tägliche Fastenzeit dauert.
Man sieht halt viele Verwandte sozusagen zum Ramadan brechen.
Man liest mehr Koran und so. Und
wenn das Fasten gebrochen wird, da kann man auch zusammen essen mit anderen Leuten. Da tut man auch zusammen beten.
Da haben wir halt zusammen den Ramadan gebrochen. Da war halt eher so das Versammeln, das war halt einer der schönsten Gefühle, was man halt erlebt.
Mehr Zeit für Gottesdienste, mehr Zeit für die Gemeinschaft beim abendlichen Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Das, sagt Bildungsökonom Guido Schwert von der Uni Konstanz, ist ein entscheidender Faktor für die besseren Schulleistungen im Fastenmonat Ramadan. Hinzu kommt noch eine rein physiologische, also körperliche Erklärung, die sich bei medizinischen Studien zum Fasten allgemein gezeigt hat. Fasten steigert die Gehirnfunktion. Aber auch der soziale Aspekt sei nicht zu unterschätzen.
Es gibt aus der Soziologie stammt einige Theorien, die insbesondere die Formation von Sozialkapital, so nennt man das, hervorheben, wie Sozialkapital auf Bildungserfolg wirkt. Und mit Sozialkapital ist da insbesondere gemeint, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlt.
Das heißt, im Ramadan sorgt gerade auch das intensive Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft, zu der es in der Moschee oder beim Fastenbrechen kommt, für bessere Schulleistungen.
Was will ich mal machen nach der Schule? Die Frage stellt sich jedes Kind schon früh, aber so richtig ernst wird es für Jugendliche, denen dann Gedanken durch den Kopf gehen wie Luca.
Ich wusste halt jetzt nicht, was ist sinnvoll, erst Abitur machen, dann Ausbildung oder soll ich doch lieber direkt in die Ausbildung gehen, habe ich halt kein Abitur.
Nach wie vor hat das Abitur einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Es ermöglicht es, sofort nach der Schule zu studieren. Andererseits wird nicht jeder bzw. jede glücklich an der Hochschule. Die Quote der Studienabbrecher ist höher als gemeinhin angenommen. Bei den Ingenieurwissenschaften liegt sie beispielsweise bei 35%. Warum also nicht auf Nummer sicher gehen und eine Berufsausbildung gleichzeitig mit dem Abitur machen? Keine neue Idee in Sachsen, denn in der DDR gab es das. 2011 wurde das Modell wieder aufgenommen und 2018 als Regelausbildung im Schulsystem verankert. Gedacht ist das vierjährige Programm vor allem für leistungsstarke Oberschülerinnen und Oberschüler. Realschüler werden sie in anderen Bundesländern genannt. Ulrike Schuld berichtet.
Vor mehr als 3 Jahren stand der 20-jährige Luca vor einem Dilemma.
Ich wollte zum einen die Ausbildung machen, allerdings wollte ich auch das Abitur machen und irgendwie bin ich dann auf das DUBAS bekommen.
DUBAS, das steht für duale Berufsausbildung mit Abitur in Sachsen. Und so macht Luca in Leipzig diesen Sommer nicht nur sein Abitur, sondern gleichzeitig auch seinen dualen Berufsabschluss als Industriemechaniker. Das alles dauert 4 Jahre und hat nicht zuletzt den Vorteil, dass die Abiturienten bereits Geld verdienen und den Alltag in einem Betrieb kennenlernen. Die praktische Ausbildung in einem Unternehmen und der Besuch von Berufsschule sowie beruflichem Gymnasium, dieses Paket ist nicht ganz ohne.
Eine Herausforderung ist es, dass man halt auch das Abitur mitmacht und dadurch ein bisschen mehr Leistungsdruck hat.
Wer sich dieser Herausforderung stellen will, kann sich in Sachsen bis zum 31. März bewerben. Zum Beispiel für die Berufe Industriemechaniker, Fachinformatikerin oder Industriekaufmann. Die DUBAS-Schüler machen von allen Industriemechanik-Azubis an der Leipziger Karl-Heine-Schule insgesamt weniger als 10% aus, sagt Schuldirektor Uwe Schubert.
Und man erhofft sich natürlich auch über DUBAS eine gewisse Leuchtturmwirkung, dass der Beruf insgesamt als attraktiv erscheint und damit einerseits Absolventen zur Verfügung stehen, die über ein Studium dann wieder zurück in die Unternehmen kommen, um Leitungsfunktionen übernehmen zu können, Unternehmensnachfolge anzutreten oder auch in Entwicklungsabteilungen zu gehen und auf der anderen Seite den Beruf insgesamt bekannter zu machen oder das Unternehmen, um dann dort Auszubildende zu gewinnen.
Die Doppelqualifizierung richtet sich vor allem an leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Laut Mitteilung des sächsischen Kultusministeriums lag 2021 ihre Gesamtzahl in dem Programm bei 220. In kleineren Städten seien allerdings die Klassen in der Vergangenheit nur schwer zustande gekommen. Deshalb hat man das Angebot mittlerweile auf die 3 Schulstandorte Dresden, Leipzig und Chemnitz beschränkt. Außerdem sei es bisher nicht gelungen, die Berufsausbildung mit Abitur auch auf das Handwerk auszuweiten. So ist auch das Interesse an DUBAS in den nachgefragteren Berufen größer als in den weniger beliebten. Gerd Ziener von der Industrie- und Handelskammer Leipzig.
Und wie gesagt, gerade dort in diesen zukunftsorientierten Berufen im IT-Bereich und so weiter ist die Nachfrage sehr, sehr hoch nach diesem Modell, sowohl seitens der Betriebe als eben auch seitens der Schüler, die sich für dieses Modell entscheiden.
Wenn Betriebe ausbilden, dann ist das in jedem Fall eine Investition für sie, besonders aber im DUBAS-Programm. Denn die Ausbildung mit Abitur dauert 4 Jahre statt der 3 Jahre in der einfachen dualen Ausbildung. Deshalb wünschen sich die Betriebe gerade von den DUBAS-Absolventen, dass sie ihnen auch erhalten bleiben. Gerd Ziener.
Oftmals hat man eben jetzt dann auch die Erfahrung gemacht bei einigen Betrieben, dass dann, wenn ich das Abitur in der Tasche habe, ja, gehe ich dann zum Studium. Und wenn ich dann studiert habe, komme ich dann nicht zwingend in das Unternehmen zurück. Und deswegen überlegen natürlich eben auch die Unternehmen, mache ich DUBAS oder mache ich nicht, mache ich es eher nicht.
Trotz solcher Unwägbarkeiten sind sich die Vertreter von IHK, dem beruflichen Schulzentrum in Leipzig und dem Kultusministerium einig. Die Berufsausbildung mit Abitur habe sich insgesamt bewährt und man wird auch in Zukunft weiter auf sie setzen.
Ulrike Schuld aus Sachsen. Was in Sachsen in Berufsfeldern außer dem Handwerk angeboten wird, gibt es am staatlichen Gymnasium Markartstein in Bayern. Abi und Gesellenbrief parallel in 5 Jahren. Und Handwerk hat goldenen Boden. Der Spruch gilt mittlerweile ja mehr denn je. Wer versucht, Handwerker zu beauftragen, stellt schnell fest, so einfach ist das nicht. Und deshalb lassen sich Gymnasiasten dafür gewinnen.
Ja, also wir haben schon mal eine Uhr geschreinert. Da haben wir mit Durchbrüchen gearbeitet. Das ist eine Form der Eckverbindung. Wir haben gedrechselt, wir haben natürlich gebohrt auch. Und bei der Aufnahme hierher haben wir ein Schmuckkästchen gemacht mit Fingerzinken.
Etwas stolz ist Lucia Hermannsdorfer schon auf ihre Ausbildung zur Schreinerin parallel zur Schule. Sie gehört zu derzeit 15 Auszubildenden, die in einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Abiturzeugnis auch den Gesellenbrief der Handwerkskammer Oberbayern in den Händen halten werden. Die Gymnasiastin geht vormittags in die 8. Klasse. An 2 Nachmittagen pro Woche steht sie gemeinsam mit 5 anderen Schülerinnen und Schülern vor der Werkbank der schuleigenen Schreinerwerkstatt und hubelt und sägt. An einem weiteren Nachmittag kommt der Berufsschullehrer für den Theorieunterricht an ihre Schule.
Es ist natürlich ein kleines bisschen mehr Zeit, die man rein investieren muss und weniger Freizeit, die man dann hat. Aber im Endeffekt bemerkt man jetzt schon, obwohl wir immer noch im ersten Jahr sind, dass wir ein kleines bisschen mehr verstehen. Unser räumliches Denken ist ausgeprägter und auch für die Zukunft, wenn man was auch in diese Richtung machen will, im Sinne Ingenieur, Architekt oder sowas, dann ist es natürlich eine große Hilfe, wenn man da schon eine Schreinerlehre abgeschlossen hat.
Im vergangenen September startete die 14-Jährige ins erste Ausbildungsjahr. Bis zur Gesellenprüfung und einem selbstdesignten Gesellenstück wird es 5 Jahre dauern, statt 3 wie üblich. Plus 5 Wochen im Jahr Betriebspraktikum. Denn inhaltlich ist es dieselbe Schreinerausbildung wie für normale Azubis, ohne Abstriche, weiß Miranda Meyer, 9. Klasse und im 2. Lehrjahr.
Ja, klar, aber ich will für mein späteres Leben alle Sachen offen halten, die ich vielleicht machen will. Und ich liebe die Ausbildung, ich liebe das Schreinern.
Ja, also solange es Spaß macht, denke ich mal, und mir macht Spaß, geht das. Also es vergeht die Zeit am Nachmittag und ich persönlich wüsste jetzt eh nicht, was ich nachmittags tun soll, außer lernen.
Genau diese Kombination, praktisches Handwerken auf der einen und theoretisches Lernen an der Schule andererseits, sei ihm wichtig, meint 9-Klässler Seppi Griesböck. Als das Gymnasium vor nunmehr fast 20 Jahren, 2004, den ungewöhnlichen Schritt ging, eine Ausbildung parallel zur Schule anzubieten, war die Skepsis bei Handwerkskammer, Schreinerinnung und vor allem den Mittel- und Realschulen groß. Konkurrenz im Handwerk durch Gymnasiasten lautete die Kritik, sagt Ausbilder und Schreinermeister Michi Huber.
Ja, es war der Sprung ins kalte Wasser. Für mich war das schon eine Herausforderung, wo ich das Konkurrenzdenken in der Berufsschule, ja, jetzt kommen auf einmal die Gymnasiasten daher und möchten da, ist das machbar, das traue ich eigentlich gar nicht zu.
Mittlerweile gehört die Zusammenarbeit mit der Berufsschule Traunstein, der Innung Traunstein, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer zur Normalität. Schreinerfirmen der Umgebung bieten problemlos Plätze für die 5 verpflichtenden Praxiswochen pro Jahr an. Bei aller Euphorie stehe aber das Abitur an erster Stelle, betont Schulleiter Christian Czempinski. Denn darauf fuße das ganze Projekt. Nur durch den bevorstehenden Abiturabschluss kann das Ausbildungskonzept Abitur plus Lehre überhaupt genehmigt werden.
Ziel ist das Abitur und die Lehre darf quasi nicht dazu führen, dass dieses Ziel beeinträchtigt wird. Und deshalb können es wirklich nur die Schüler machen, die auch in der Schule am Gymnasium leistungsstark sind. Und insofern ist es, wie gesagt, auch eine Art Begabten- und Talentförderung.
So der Schulleiter. Es sei ein sehr kostenintensives Projekt, heißt es von der Handwerkskammer München und Oberbayern. Von daher lasse sich die Kombination nicht einfach auf andere interessierte Gymnasien übertragen. Man sei aber stolz auf die deutschlandweit einzigartige Ausbildung. Am Gymnasium Markwartstein ist man von dem Konzept überzeugt, vor allem wegen des viel diskutierten Fachkräftemangels. Man würde problemlos sogar mehr als die 15 Auszubildenden aufnehmen können, sagt Ausbilder Michi Huber, wenn das Kultusministerium einer Erweiterung der Werkstatt und einer passenden Planstelle zustimmen würde.
Susanne Lettenbauer über die Idee, Abitur und Gesellenbrief parallel zu erwerben. Bundesweit bislang einzigartig. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.